So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wow, mittlerweile die vierte Staffel. Wir freuen uns riesig über jeden, der uns schon so lange verbunden ist, uns Feedback gegeben und Zukunftsfragen gesendet hat. Es ist natürlich nicht leicht, viele verschiedene Aspekte in nur 15 Minuten vorzustellen, aber wir möchten unbedingt an dem Brainfood-Charakter unseres Podcasts festhalten. Daher haben wir uns nun viele Gedanken gemacht und ein etwas neues Konzept entworfen. In der vierten Staffel wird es immer ein Monatsthema geben. Der Podcast erscheint weiterhin wöchentlich, ebenso wie auch unser Chart der Woche. Aber um tiefer in die Themen einsteigen und mehr Gedanken mit euch teilen zu können, wird es immer ein Oberthema geben, das wir dann in ein paar aufeinanderfolgenden Wochen besprechen. Wir starten diesen Monat anlässlich der größten Tourismusmesse weltweit, der ITB, mit einem unserer Kernthemen, dem Tourismus. Es wird um Inlandstourismus, neue Reiseformen und natürlich die Zukunft gehen. Aber heute starten wir mit den Ergebnissen unserer 41. deutschen Tourismusanalyse. Und für dich, Uli, war das ja dieses Jahr ein Jubiläum. Ich glaube, du bist mittlerweile ein Vierteljahrhundert in der Tourismusforschung.
Da siehst du mal, wie alt ich bin, ne? Das stimmt. Also ich bin 1999 ja in der Stiftung angefangen und ich weiß noch, dass es damals so für mich wirklich was Besonderes war, dann sich dem Thema Tourismus widmen zu können. Und das ist mittlerweile schon die 25. deutsche Tourismusanalyse, die ich hier begleiten darf. Insgesamt hast du ja gesagt, die 41. Also wirklich eine sehr lange Tradition, die wir da pflegen.
Total. Hat sich denn irgendwie in diesen Jahren groß was geändert? Reisen heute deutlich mehr Menschen oder eher weniger?
Also die Reisefrequenz hat insgesamt schon so die letzten 10, 20 Jahre wieder zugenommen. Also natürlich gibt es immer so Schwankungen. Corona ist klar, dass sie deutlich runtergegangen. Aber mittlerweile sind es ja wieder fast 2/3 der Deutschen. Das ist so der zweithöchste Wert, den wir jemals gemessen haben, die wenigstens einmal pro Jahr für 5 Tage unterwegs sind. Das ist schon etwas, was ja ein bisschen überraschend ist, also gerade in Anbetracht der derzeitigen Zeit. Also da,
ja, trotz aller Krisen.
Das stimmt, ja. Mhm. Also das ist ja, die Menschen machen sich ja viele Gedanken und man hat das Gefühl, die Welt ist unsicherer geworden und die Inflation und man kann sich weniger leisten. Also beim Thema Reisen lässt sich das wirklich nicht nachweisen. Also so intensiv, wie verreist wurde, auch was ausgegeben wird und wie lange verreist wurde. Also alles, was damit reingehört, das ist schon wirklich beeindruckend gewesen.
Ja. Der Slogan, so die kleine Überschrift unserer Tourismusanalyse war ja auch Krisenstimmung, aber nicht auf Reisen. Das heißt, man vielleicht ist gerade, weil es so viel Unsicherheit im Alltag oder in dem normalen Leben gibt, dass man deswegen verreisen muss, um dem Ganzen irgendwie ein bisschen zu entfliehen.
Das stimmt, wobei sich natürlich auch so ein bisschen abgezeichnet hat. Also wir haben ja am Anfang auch so ein bisschen zurückgeblickt, was wir letztes Jahr auch im Podcast gesagt haben, dass auf Reisen wirklich zuletzt gespart wird. Also eher schränken sich die Leute im Alltag ein, eher gehen sie weniger aus, eher verschieben sie irgendwelche Anschaffungen, als dass sie diese besten Wochen oder die magischen Wochen oder wie auch immer man es nennen möchte, daheim verbringt. Also dieser Stellenwert des Reisens ist halt ungebrochen hoch und zusätzlich hast du völlig recht. Also man sucht natürlich ein Urmotiv des Reisens, also warum verreisen Menschen, ist ja immer die Erholung, aber auch der Kontrast zum Alltag. Und auf Reisen soll dann eben vieles besser sein, es soll anders sein, man möchte nicht an den Alltag erinnert werden. Insofern ist Reisen auch immer eine Art Flucht.
Ja, also es ist schon ja vielleicht auch so ein gestiegenes Bedürfnis nach Erholung in der Bevölkerung da.
Das würde ich schon sagen. Also du merkst halt einfach, man möchte auf Reisen ja ein bisschen länger ausschlafen, mal 5 gerade sein lassen, mal vielleicht mehr essen, als was du zu Hause machst, länger abends unterwegs sein. All diese Sachen ist ja das, was man auf Reisen gerne macht. Oder natürlich auch mehr Zeit mit den Reisepartnern haben, mit der Familie haben, mit neuen Bekanntschaften, dass man eben nicht dieses Gefühl hat, am nächsten Morgen muss ich aber wieder aufstehen und im Büro oder im Unternehmen sein, sondern einfach das Leben ein Stück weit genießen. Und dafür ist Reisen natürlich prädestiniert, machen wir uns nichts vor.
Verreisen wir denn auch dann länger? Also wenn es ja so das Highlight ist?
Teilweise. Also bei der Reisedauer merken wir, dass es ja über viele Jahrzehnte oder über viele Jahre immer weiter zurückgegangen ist, aber so seit 20 Jahren doch relativ konstant ist. Mhm. Also Reisedauer schwankt immer so zwischen 11, 12, 13 Tagen. Also das ist so das Mittel, wo es sich scheinbar eingependelt hat. Man merkt. So,
also eine Woche mit den beiden Wochenenden noch dazu.
Genau, ja.
So ungefähr.
Mhm. Das kannst du sagen. Also es ist jetzt nicht mehr, vor 30, 40 Jahren war es dann mal 14, 15 Tage, davor waren es mal 18 Tage, davor waren es sogar mal über 20 Tage in den 70er und Anfang der 80er Jahre. Also da war es schon deutlich länger. Aber jetzt, wie du sagst, ja, es sind diese beiden Wochenenden und die Woche dazwischen, so lange ist halt der Durchschnittsdeutsche unterwegs.
Zu seinem Haupturlaub, ne?
Das darf man nicht vergessen. Also wir reden jetzt ja im Moment nur über den Haupturlaub. Natürlich gibt es viele, die dann sagen, naja, weiß ich nicht, jetzt in Hamburg stehen bei uns bald die Skiferien an, da gehe ich noch eine Woche los oder über Ostern ist man unterwegs oder dann im Mai vielleicht oder Weihnachten, Herbstferien ganz gleich. Also natürlich auch die Anzahl der Mehrfachreisenden, die ist auch schon ganz schön beeindruckend.
Ja, wie hoch ist die denn?
Wenn wir da mal zurückgucken, vor 10 Jahren, da ist in etwa jeder fünfte Deutsche mehrfach unterwegs gewesen. Mittlerweile sind es 2 von 5, also doppelt so viele. 41% der Bundesbürger, die sagen, sie verreisen mehrfach im Jahr. Jetzt kann man sagen, klar, davon dann wieder 23% 2 Reisen, aber in auch jeder Zehnte, der 3 Reisen unternimmt. 7%, die sogar 4-mal und häufiger unterwegs sind. Also schon auffällig, wobei, jetzt müssen wir da auch ehrlich sein, je höher das Einkommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass man natürlich auch öfter verreist.
Ja. Ist es denn so, dass jetzt diese Zeit, die die Deutschen im Durchschnitt verreisen, eigentlich auch ausreicht, um sich wirklich zu erholen? Oder würde man da von der wissenschaftlichen Seite eigentlich sagen, besser, wir machen alles falsch?
Alles falsch würde ich ja nie sagen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man länger unterwegs ist. Aber jetzt muss man natürlich auch immer dann sich anschauen, was können die Leute sich leisten, wie viel Urlaub können sie sich nehmen. Also ich denke schon, dass diese 13 Tage, die wir in etwa haben, recht gut sind. Ein bisschen Sorge mache ich mir so ein bisschen darüber, wenn ich mir das innerhalb der unterschiedlichen Zielgruppen anschaue. Am längsten verreisen junge Erwachsene und Ruheständler. Die sind 15 Tage jeweils unterwegs. Diejenigen, die so in der Mitte des Lebens sind, also zwischen 25 und 50, die verreisen nur gut 11 Tage, also schon deutlich kürzer. Dabei sind die ja oftmals berufstätig. Das ist schon etwas, wo man so ein bisschen aufpassen muss, denke ich. Ja, ob es ausreicht, das ist individuell verschieden. Also ich würde immer eher dafür plädieren, wenn wir eben gesagt haben, typische Reise ist halt, du fängst auf dem Freitag an und kommst auf den Sonntag wieder. Das ist an sich natürlich der große Fehler, den die meisten begehen. Sie arbeiten bis Donnerstagabend oder bis Freitagmittag, fahren dann los, kommen sonntags nach Hause. Vielleicht wird dir noch die erste Waschmaschine angeschmissen und dann bin ich Montag wieder in der Firma.
Ja.
Das ist verkehrt. Also man sollte wenigstens sich 2 Tage, 3 Tage nehmen, um vernünftig in den Urlaub zu starten, dann loszufliegen, alle Vorbereitungen abgeschlossen haben und jetzt nicht gehetzt letzte Präsentation oder letztes Stück Werkstück hergestellt und dann los. Und natürlich vor allem, aber wenn man wieder da ist, wenigstens 2, 3 Tage, um so sich ein bisschen in den Alltag
wieder einzubringen. Machst du das selber wirklich?
Total. Also das ist, ich verrate dir es ja oftmals nicht, dann sage ich immer, mein Urlaub geht bis Mittwoch, dabei geht mein Urlaub nur bis Sonntag. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, also auch für unsere Kinder, wenn ich jetzt bis Sonntag kommen würde, die müssten Montag wieder in der Schule, was wären die auf? Also das wird ja schwer zu verarbeiten und wäre echt eine Herausforderung. Also ich versuche wenigstens immer so 2, möglichst 3 Tage zu haben, bevor der Alltag dann wieder losgeht.
Ja.
Ist ein Luxus, ich weiß, aber ist auch echt wichtig.
Okay, ja, ich versuche. Ich versuche daran zu arbeiten, weil ich habe mich da total ertappt gefühlt jetzt. Ich glaube, wie ganz viele, weil man ja natürlich auch auf der anderen Seite sagt, man hat nicht so viele Urlaubstage und ein Urlaubstag ist kostbar. Und da wären wir nämlich auch schon bei den Kosten. Wie sieht das denn dann aus? Wie viel muss man denn so berappen für den Haupturlaub im Durchschnitt?
Ganz schön viel, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben uns ja angeschaut, was geben die Bundesbürger im Schnitt für ihren Haupturlaub aus. Also das ist dann all in, also das ist dann die Anreise oder der Flug, das ist die Unterkunft vor Ort, das sind aber auch die Ausgaben, wenn man irgendwie eine Aktivität vor Ort nochmal macht, wenn man sich den Strandkorb mietet oder wenn man Eis essen geht oder ein Souvenir noch besorgt. Also wirklich alles, was der Urlaub dann kostet. Und das waren im letzten Jahr 1.544 Euro pro Person. Jetzt in deinem Fall mit 2 Kindern, das wären über 6.000. Das muss man schon sagen, ist eine Menge Geld. Natürlich sehr stark davon abhängig, wo du deinen Urlaub verbringst. Schon riesengroße Unterschiede. Aber auch innerhalb der Bevölkerung, wer gibt das Geld aus, ist natürlich ein Durchschnittswert, also ein geringeres Einkommen wird auch weniger ausgegeben, Großstädter geben etwas mehr aus, also gibt es schon Unterschiede auch innerhalb der Bevölkerung. Ja. Aber im Schnitt sind es eben diese 1500 Euro, die der Haupturlaub pro Person kostet.
Wenn wir uns jetzt nur die Haupturlaubskosten anschauen, dann sind die ja im Jahresvergleich auch immer weiter gestiegen. Ich fand es aber dieses Jahr besonders, dass wenn man sich die Tageskosten anschaut, dass die in vielen Ländern gesunken sind.
Ja, hat uns beide, glaube ich, überrascht.
Ja.
Und war ja auch so, wo wir nochmal dann nachgeguckt haben in die Zahlen raus. Das ist richtig. Also 2023 wurde pro Tag 129 Euro pro Person ausgegeben. Letztes Jahr waren es 122 Euro. Jetzt kann man sagen, das ist ja aber nicht viel, ist aber schon wirklich viel. Und innerhalb einzelner Länder war es wirklich auffällig. Also wenn ich mir das anschaue, Spanien 12 Euro zurückgegangen, Österreich 12 Euro zurückgegangen, Griechenland am meisten zurückgegangen, 36 Euro weniger pro Tag pro Person. Also das heißt halt einfach jetzt wieder, als vierköpfige Familie sind es dann halt schnell 150 Euro, 150, ja, ne?
Ja.
Die es günstiger geworden ist. Also das ist schon wirklich auffällig.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, woran liegt's? Ja,
genau, woran liegt's?
Einerseits, glaube ich, haben viele Destinationen erkannt, dass du diese Preisschraube nicht unendlich anziehen kannst. Also gerade Griechenland war ja schon sehr beliebt über viele Jahre. Dann aber einen krassen Einbruch erlebt, 2023 von den Besuchszahlen und dann 2024 die Preisschraube gelockert, günstiger geworden und zack sind die Zahlen wieder nach oben gegangen. Also da merkt man, dass der Gast schon auch preissensibel ist. Und natürlich gibt es in jeder Destination tolle Ziele, aber viele wollen ja doch Sonne, Strand am Meer rund ums Mittelmeer haben und es ist nicht ganz so entscheidend, ob du jetzt nach Kroatien, Griechenland, Spanien, Italien, Türkei, Frankreich. Also das ist dann schon ein Stück weit für den Gast auch vergleichbar oder Nordafrika.
Also da sind die Deutschen schon auch so ein bisschen die Opportunisten und gehen dorthin, wo das beste Preis-Leistungs-Verhältnis lockt.
Immer. Ja. Und ich weiß es jetzt, also es ist auch wirklich kritisch. Ich weiß nicht, ob jetzt ein 4-Sterne-Hotel in A automatisch besser ist als ein 4-Sterne-Hotel in Destination B. Also das ist ja auch ein Stück weit vergleichbar. Insofern, ja, schon auffällig. Es gab übrigens aber auch zwei, die andersrum das gemacht haben, wo die Tageskosten gestiegen sind. Das will ich nicht verheimlichen. Kroatien, traditionell immer günstiger gewesen, ist um 16 Euro teurer geworden. Und Italien, also schon auch zwei Ziele, die sehr beliebt sind, die haben die Kosten nochmal etwas erhöht.
Hat das denn Einfluss auf, darauf gehabt, wer denn dorthin gereist ist?
Ja.
Also sind denn dieses Jahr auch deutlich mehr Leute in Griechenland gewesen und ein paar weniger in Italien?
Teilweise. Also Italien hat es gehalten. Da merken wir es noch nicht. Da bin ich jetzt gespannt, was das nächste Jahr wieder macht. Also da muss man jetzt gucken. Die haben angezogen. Hat das einen Einfluss? Griechenland hat super hingekriegt. Also die haben so deutlich ihre Besucherzahlen nochmal steigern können. Um das jetzt mal eine Zahl auszudrücken. 2023 waren nicht mal 3% der Reisenden in Griechenland. Letztes Jahr waren es 4%. Das hört sich jetzt wieder nicht viel an, aber es ist wirklich enorm viel, wenn du das hochrechnest auf die Zehntausenden zusätzlicher Gäste, die sie dann aus Deutschland begrüßen konnten. Das war auffällig. Kroatien auch in etwa gleich geblieben. Also da müssen wir jetzt wieder abwarten, wie es in diesem Jahr wird.
Was war denn das beliebteste Reiseziel der Deutschen?
Also mit Abstand, mit großem Abstand ist und bleibt das Deutschland. Muss man einfach sagen. Also ganz gleich, ob du jetzt irgendwie Nord- und Ostsee nimmst, ob du Alpen, Schwarzwald nimmst. Das ist, der Deutschland-Tourismus ist wirklich groß. Das darf man echt nicht vergessen.
Obwohl man jetzt ja meinen würde, also in der Türkei oder in Kroatien, das ist doch bestimmt viel günstiger. Aber Deutschland punktet wahrscheinlich aufgrund der kurzen Anreise.
Teilweise. Also ich glaube natürlich ist die Anreise gut und kurz und einfach, aber Deutschland hat natürlich auch viel getan. Also touristische Infrastruktur vor Ort ist klasse, der Standard. Ich würde sogar sagen, wir haben deutlich zugelegt beim Punkto Dienstleistung-Service-Gedanken. Der Standard ist hoch, also Deutschland ist attraktiv und das schlägt sich dann eben auch in den Besucherzahlen nieder.
Ja. Und im Ausland, welches Land war da so nach Deutschland auf Platz 2 das beliebteste Reiseziel?
Immer Spanien. Also Spanien ganz gleich, ob du das jetzt irgendwie dir vor 5, 10, 20, 30 Jahren anguckst in der ersten Tourismusanalyse bei uns schon. Spanien auf Platz 1 der Auslandsreiseziele hat seinen Punkt halten können, also mit über 9% Besuchern, gefolgt dann von eben Italien, Türkei. Türkei hat ordentlich zugelegt, muss man sagen. Gleich geblieben ist Skandinavien, das ist ja relativ neu, also das gab es in der Vergangenheit nicht so häufig. Und dann Griechenland, Österreich, Kroatien, also alles Länder, die natürlich schon auch beliebt sind, das will man nicht verheimlichen.
Kannst du das in Spanien noch genau aufgliedern, wo da besonders gerne hingereist wird? Also ist es tatsächlich, sind es die Balearen mit Mallorca oder ist es vielleicht doch auch eher das Festland oder die Kanaren?
Ja, also wenn du das so im Zeitvergleich anschaust, Balearen, also ganz gleich, ob jetzt Mallorca oder Menorca oder Ibiza, das ist ganz gleich, die legen immer noch leicht zu. Das muss man schon sagen. Kanaren, so Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria und Co., das bleibt relativ konstant. Das spanische Festland ist weit entfernt von den Zahlen, die sie in der Vergangenheit hatten. Also da merkt man eben schon, obwohl es wirklich viele, viele Orte gibt, Costa del Brava, Costa del Sol, die wirklich toll sind, aber von den Besuchszahlen nicht das Niveau haben, was sie in der Vergangenheit hatten. Also das ist schon eher Insel-Feeling als jetzt, dass man am Hauptland bleiben möchte.
Ja.
Natürlich gibt es einen Städtetourismus, was jetzt wieder was anderes wäre, aber klar.
Und gibt es auch welche, die es in die weite Ferne zieht?
Schon. Das ist relativ konstant auch. Jeder sechste Deutsche, der eben seinen Urlaub außerhalb Europas verbringt. Also klassisch Fernreisen. Und dabei immer weiter zunehmend tut Asien Fernost. Ist mit Abstand mittlerweile das beliebteste Fernreisegebiet. Nordafrika hat sich erholt. Das ist auch recht gut. Nordamerika dagegen leicht verloren. Dann alles andere ist so ein bisschen dann auch gleich geblieben. Aber klar, also wer die Möglichkeit hat, der möchte eben dann auch mal außerhalb Europas unterwegs sein. Aber es ist jetzt natürlich dann vielleicht auch nicht jedes Jahr und jeder Gast, sondern das ist schon etwas wirklich Besonderes. Aber ja, 16% der Deutschen verbringen ihren Urlaub außerhalb Europas.
Sind denn die Fernreisen auch deutlich teurer?
Schon.
Ich finde, wenn man das dann so auf die Tageskosten runterbricht,
ja, also das merkst du schon, dass bei den Tageskosten, also wird im Schnitt 142 Euro ausgegeben. Ich habe ja vorhin gesagt 122 im Gesamtdurchschnitt. Mhm. Aber wenn du es jetzt vergleichst auch mit Deutschland oder Europa, da sind es dann 116, 117 Euro. Also ist schon eine ganze Ecke teurer. Liegt halt einfach daran, dass die Anreise teurer ist, also mit dem Flieger dahin zu kommen, kostet eben doch deutlich mehr. Vor Ort wird dann auch oftmals ein Stern mehr bei der Unterbringung gewählt. Man möchte vielleicht doch noch den einen oder anderen zusätzlichen Ausflug machen. Also es wird insgesamt mehr Geld ausgegeben. Besonders auffällig ist es halt bei den Gesamtkosten. Also wenn du dir sagst, 1500 im Schnitt wird ausgegeben, Fernreisen fast 2,7, also schon deutlich mehr. Da wärst du mit deiner vierköpfigen Familie dann fünfstellig.
Sind denn so teure Reisen auch erholsamer?
Will ich nicht sagen automatisch. Ist immer ja eine Frage, was du vor Ort machst. Also wenn du jetzt, klar, 3 Wochen in Thailand nur Strand machst, bist du, glaube ich, super erholt. Wenn du in Thailand rumreist und jede zweite Nacht ein neues Hotel wählst und dir sehr viel vor Ort vornimmst, dann will ich nicht sagen, dass die Erholung automatisch höher war, als wenn du jetzt in Spanien, Italien oder in Deutschland warst. Aber insgesamt, klar, je länger du unterwegs bist, das ist natürlich ein Luxus, aber es tut auch schon ganz schön gut.
Uli, mit Blick auf die Uhr, ich würde total gerne noch mit dir über die Zukunft sprechen.
Aber wir haben jetzt ja einen ganzen Monat Zeit für dieses Thema.
Richtig, jetzt können wir da richtig in die Tiefe gehen mit verschiedenen Reiseformen, Arten, Trends und so weiter. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das hier für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, was wir vielleicht auch in den zukünftigen Folgen zum Thema Tourismus besprechen sollen, dann schickt uns die sehr gerne. Und wenn ihr noch näher in das Thema einsteigen möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Website www.tourismusanalyse.de vorbei. Dort haben wir alles nochmal für euch zusammengefasst und aufbereitet.
In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.